Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Systembiologie. Die Entschlüsselung des Lebendigen. Von Matthias Eckhold.
Auf dem alten Charité-Gelände in Berlin-Mitte erhebt sich zwischen kleinen geduckten Backsteingebäuden eine hochmoderne Glas-Stahl-Konstruktion. Die Scheiben sind mit hellen Kunststofffasern beklebt. Im Sonnenlicht erinnert das siebenstöckige Haus an eine überdimensionale organische Gewebestruktur. So passen Form und Inhalt bestens zusammen. Denn hier sitzt das BIMSBI, das Berliner Institut für medizinische Systembiologie.
Hallo.
Schönen guten Tag.
Ja, Matthias Eckhold, grüßen Sie.
Ja.
Die helle Eingangshalle wirkt mit ihren glatten Betonflächen sachlich und einladend zugleich. Der einzige Farbton hier kommt von einem großformatigen Foto. Ein Team von fröhlich in die Kamera schauenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Kostüm und Anzug ist zu sehen. Und in der Bildmitte, im gedeckten roten Blazer, die Hände zur Raute gruppiert, Angela Merkel. 2019 hat sie das Institutsgebäude eingeweiht und an Nikolaus Rajewski übergeben.
Das ist Ihnen wahrscheinlich aufgefallen. Dieses ganze Gebäude hier, die ganze Architektur, die wurde so gemacht, dass sozusagen Systembiologie auch möglich wird.
Der studierte Pianist, Mathematiker und Physiker, der sich an der New York University zum Computerbiologen ausbilden ließ und seit 2008 am Max-Delbrück-Zentrum die Systembiologie beforscht, ist Gründungsdirektor und Leiter des BIMSBI.
Bei Systembiologie kommen ja die Experimente und die Theorie zusammen. Das ist ja ein essentieller Part, dass man eben nicht nur das eine oder das andere macht, sondern dass mit Theorie die Daten irgendwie verstanden, modelliert, erklärt, Vorhersagen gemacht werden. Aber die müssen ja getestet werden. Und was wir hier in diesem Gebäude erreicht haben, dass die Data Science, die Theorie von den Experimenten wirklich nur durch Glasschiebewände getrennt ist. Also es gibt da keine Grenzen. Also hier ist der Professor X und hier ist der Professor, das ist alles offen, miteinander verbunden und die Übergänge sind fließend.
Am Institut für Systembiologie wird ein alter Traum der Wissenschaft mit neuesten Methoden geträumt. René Descartes war es, der mit seinem nüchternen Blick auf den Körper den Beginn der Neuzeit markierte. Für ihn gehörte der menschliche Leib zur von ihm so benannten Res extensa, zur dinglichen, ausgedehnten Welt. Damit erklärte er den Körper, im Gegensatz zu den geistigen Dingen der Res cognitans, als im Prinzip vollständig erkennbar. Letztlich funktioniere er wie eine Maschine, wenn auch eine besonders trickreich erdachte und extrem effiziente. 400 Jahre nach Descartes ist die Systembiologie angetreten, das Leben als Schnittpunkt von Erbe, Umwelt und individueller Entwicklung zu entschlüsseln.
Ein entscheidender Startpunkt dafür war die Entschlüsselung des menschlichen Erbguts. Im sogenannten Human Genome Project wurden die knapp 20.000 Gene des Menschen analysiert. Damit lag der Bauplan für den gesamten Körper vor. So dachte man zumindest. Allerdings fehlte in diesem Buch des Lebens das Eigentliche, die Bedienungsanleitung gewissermaßen. Denn im Prinzip steht in jeder einzelnen der etwa 37 Billionen Körperzellen dasselbe Programm. Trotzdem aber differenzieren sich die Zellen völlig anders aus. Von der Haar- über die Blutzelle bis hin zu den Neuronen.
Klar, eine Nervenzelle, eine Leberzelle, eine Nierenzelle machen alle verschiedene Dinge und das funktioniert so, die haben alle eine Kopie von dem Genom, also von dem Buch des Lebens, aber sie lesen gewissermaßen immer verschiedene Kapitel, mit denen sie instruiert werden, wie sie auf Reize von außen reagieren müssen, wie sie mit ihren Nachbarzellen kommunizieren, weil ja häufig auch eine Zelle, die irgendwas macht, eine Nachbarschaftszelle hat, die was anderes macht, das gibt es auch häufig, ja. Der springende Punkt ist, wir können jetzt die Daten bekommen, die einem sagen, wie eine einzelne Zelle das Genom interpretiert. Ja. Und das ist natürlich ein gewaltiger Sprung nach vorn.
Das Gewaltige an dem Sprung besteht in der Chance, erstmals die Abläufe im lebendigen Organismus auf allen Ebenen zugleich zu verstehen. Von den molekularen Prozessen in den Zellen über die Steuerungs- und Kommunikationsvorgänge im Gewebe bis hin zur Organebene und schließlich dem Gesamtsystemorganismus im Wechselspiel mit seiner Umwelt. Gedanklich vorbereitet wurde diese Herangehensweise am Biological Computer Lab in Illinois bereits in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Damals demonstrierte der österreichisch-amerikanische Physiker Heinz von Förster, wie man die Erkenntnisse der Kybernetik von den technischen Maschinen auf biologische Systeme übertragen kann. So machte die biologische Kybernetik deutlich, dass man Organismen auch als aus verschiedenen Modulen bestehende Systeme begreifen kann, die miteinander kommunizieren. Allerdings stieß Heinz von Förster rasch an die Grenzen der damaligen Technologien. Heute eröffnen sich durch computergestützte Analyseverfahren, künstliche Intelligenz und selbstlernende Algorithmen völlig neue Horizonte. Dazu kommen avancierte gentechnische Verfahren wie die Genschere CRISPR-Cas und die molekularbiologische Methode der Sequenzierung von Genaktivität und Eiweißproduktion in der Zelle.
Das heißt, es wird jetzt immer mehr möglich, den Traum der Systembiologie auch zur Realität werden zu lassen, dass man nicht nur irgendwie Bilder macht oder sagt, okay, wenn ich dieses Gen kaputt mache, dann passiert X. Ja, und wenn man Glück hat, versteht man noch so ein paar molekulare Zwischenschritte, sondern dass man wirklich das System mehr und mehr als Ganzes verstehen kann.
Ein umfassendes Verständnis der Lebensvorgänge eröffnet schließlich eine neue und viel grundsätzlichere Einsicht in die Prozesse der Krankheitsentstehung. Wenn man weiß, wie die biologischen Prozesse im Normalfall im Detail ablaufen, kann man Dysbalancen und Fehlentwicklungen bereits erkennen und gegebenenfalls behandeln, bevor überhaupt die ersten Symptome auftreten. Der Aufzug fährt in die erste Etage, wo sich eine Arbeitsgruppe mit der RNA beschäftigt, jenem Biomolekül, das die jeweils benötigten Informationen aus dem Genom abschreibt und vom Kern in das sogenannte Zytoplasma der Zelle bringt.
Hallo.
Hallo.
Dankeschön.
Hi.
Markus Landthaler. Guten Tag.
Mein Name ist Markus Landthaler. Ich bin Leiter der Forschungsgruppe RNA-Biologie. Ja, Systembiologie bedeutet ja, dass man sozusagen den Einblick bekommt über idealerweise alle Vorgänge einer Zelle, eines Gewebes oder eines ganzen Organismus. Und wir können natürlich immer nur einen Teilaspekt abdecken und den Aspekt, für den wir uns interessieren, sind die Vorgänge, die im Zytoplasma stattfinden. Ich glaube, mit der Hilfe der neuen Technologien gerade bekommt man natürlich heute nicht nur den Einblick über ein mRNA-Molekül und dessen sozusagen Leben, ja, von der Geburt bis hin zum Tod, wenn es abgebaut wird, ja, und den möglichen Interaktionen in diesem Leben, sondern heute können wir natürlich einen Einblick bekommen über all die 10.000 Gene, die normalerweise etwa in einer Zelle aktiv sind. Ja. Und das ist letztendlich der Aspekt, den man dann wirklich auch als Systembiologie bezeichnen könnte, dass wir uns nicht nur ein Molekül anschauen, sondern eben wirklich versuchen, einen umfassenden Einblick zu bekommen über alle mRNA-Moleküle und ja, deren Veränderungen in der Zelle.
Konkret geht es Markus Landthaler, der zugleich Professor für RNA-Biologie an der Humboldt-Universität ist, um das Zusammenspiel von RNA und Protein. Denn einerseits transportiert die RNA die Informationen für die Eiweißproduktion. Andererseits treten Eiweiße mit der RNA in Wechselwirkung. Diese sogenannten RNA-bindenden Proteine, kurz RBPs, scheinen eine zentrale Rolle bei der Kommunikation innerhalb der Zelle zu spielen. Insgesamt soll es 1800 verschiedene dieser RBPs geben. 500 davon sind weltweit bislang erschlossen. So spektakulär diese Entdeckungen auch sind, wenn man den Forschern durch die Glastüren der Labore im BIMSBI zuschaut, gibt es wenig Aufregendes zu sehen.
Und all diese Experimente finden alle in diesem 1,5 Milliliter Reaktionsgefäß statt. Wenn jemand kommt, dann würde jemanden zuschauen, der den ganzen Tag einfach nur durchsichtige Flüssigkeiten in dieses kleine Gefäß rein und raus pipettiert, ja, um dann letztendlich am Ende eine Sequenz bekommen, die wir letztendlich dann zum Sequenzieren schicken. Ja. Und
Der experimentelle Teil ist dann beendet und die Daten, die wir dann vom Sequenzierer bekommen, erlauben uns dann über bioinformatische Analysen Aufschluss zu bekommen, wo denn dieses Protein bindet.
Tatsächlich scheint die Systembiologie eine im akustischen Sinne sehr leise Wissenschaftsdisziplin zu sein. Nur das Hightech-Lüftungssystem rauscht im hell beleuchteten Labor. Auf den langen Tischen stehen Flaschen, Röhrchen und Pipetten, Kartons voller Gummihandschuhe. Verschiedene größere Behälter sind mit Alupapier abgedeckt. In Plastik eingeschweißtes Verbrauchsmaterial stapelt sich in den Regalen. Und überall stehen elektrische Geräte von der Größe eines Druckers.
Was die Leute natürlich oft tun, ist natürlich, die müssen immer wieder mal ihre Proben runterzentrifugieren. Ja? Und das sind diese kleinen Tischzentrifugen, die wir hier zur Verfügung haben. Und auch die mittlerweile machen eigentlich fast keinen Krach mehr. Ja? Weil
es gehört zum Credo der medizinischen Systembiologie, nicht zwischen Grundlagen- und Anwendungsforschung zu trennen. Wann immer es möglich ist, werden die Erkenntnisse möglichst unmittelbar in Experimente überführt und geprüft.
Die gibt es natürlich auch in den kleinen Formaten, ja.
Markus Landthaler schlägt seinen Laptop auf und scrollt durch die aktuelle Arbeit seiner Gruppe. Eines dieser RNA-bindenden Proteine hat sein Team bei der Tumorentstehung in der Maus beobachtet und reguliert. Die Ergebnisse stimmen optimistisch, dass hier ein grundsätzlich neuer, molekularbiologischer Weg der Krebsbekämpfung entwickelt werden kann.
Und was man dann eben schön sehen kann, ist hier in Blau, das ist die linke Seite, dass wir hier eine Zunahme des Tumorvolumens sehen, das typischerweise für diese Zellen zu beobachten ist. Und wenn wir jetzt eben hier unser Protein abschalten, dann sehen wir hier eben ein stark reduziertes Tumorwachstum. Und das bedeutet, dass unsere Hypothese hier ist, dass diese Zellen eben nicht mehr imstande sind, mit der Umgebung im Mausgewebe so zu kommunizieren, dass sich diese Zellen wirklich zu einem Tumor weiterbilden können.
Die dritte Etage im BIMSBI ist architektonisch als Kernkommunikationsfläche des Hauses angelegt. Hier stehen Stühle, Tische, Bänke und Sofas. Ein Dachgarten schließt sich an, von dem aus man Berlin-Mitte sieht. Drinnen und draußen sitzen die Forschenden in Gruppen beisammen.
Hier, ganz in der Nähe, hat einst Rudolf Virchow gearbeitet. Der berühmte Mediziner von der Berliner Charité erkannte als erster die Bedeutung der Zelle. Mit seinem Leitspruch »Jede Zelle entsteht aus einer Zelle« leitete er Mitte des 19. Jahrhunderts das Zeitalter der Mikrobiologie ein. Von ihm stammt auch die Idee, dass bei Krankheiten etwas auf der zellulären Ebene schiefläuft.
Im fünften Geschoss wartet bereits Stefanie Großwendt. Die in Berlin, Zürich und Harvard ausgebildete Zellbiologin ist Gruppenleiterin mit dem Forschungsschwerpunkt Einzelzelltechnologien für den Einsatz in der personalisierten Medizin, die im Idealfall jedem Menschen seine Zelldaten in geeigneter Form zur Verfügung stellt.
Zellen beeinflussen sich gegenseitig und ihre Identität gegenseitig. Das kann man sich vielleicht auch so ganz grob vorstellen, wie sich halt auch Menschen gegenseitig beeinflussen. Das heißt, ein Mensch hat irgendwo seine Identität, seine Eigenheiten etc. Aber in der Interaktion mit anderen Menschen, in der Schule, in der Familie, mit Freunden und so weiter, diese Einflüsse formen ja letztendlich auch, wie der Mensch ist und wie der Mensch sich verhält. Und so kann man sich das jetzt auch mit Zellen vorstellen. Also die haben auch ihre Identität, aber sie kriegen trotzdem auch Einflüsse und das beeinflusst dann halt auch die Eigenschaften der Zelle.
Mit einer brandneuen Methode, die nicht zuletzt am BIMSBI laufend weiterentwickelt wird, untersucht Stefanie Großwendt mit ihrem Team, wie Zellen miteinander kommunizieren. Eine unglaubliche Menge an Zelldaten kann sie sich mittlerweile erschließen.
Dazu nutzen wir die Einzelzelltechnologie. Das heißt, wir können dann Gewebe, die sehr, sehr komplex sind, die sehr viele unterschiedliche Zelltypen enthalten, in einzelne Zellen auflösen. Die einzelnen Zellen, also wirklich Tausende von Zellen, können wir dann analysieren, um herauszufinden, welche Gene jeweils in den Zellen aktiv sind. Also pro Zelle können wir dann wiederum Tausende von aktiven Genen auslesen. Und dann kriegt man natürlich ein sehr, sehr genaues Verständnis von dem jeweiligen Zustand der Zelle. Die Zelltypen kann man gut auslesen, aber halt auch den jeweiligen Zustand, in dem sich die Zelle gerade befindet. Ist die gestresst? Wurde die schon aktiviert durch eine andere Zelle? Solche Sachen kann man dann noch zusätzlich mit auslesen.
Mit der Fülle dieser nur mit Computertechnik zu beherrschenden Daten können nun verschiedene Aspekte der Zellvorgänge untersucht werden. Erkrankungen äußern sich im Gewebe bereits vor dem Auftreten von Symptomen. Dann ist beispielsweise die Zellkommunikation gestört. Stefanie Großwendt erforscht auf molekularer Ebene, wie Zellen überhaupt miteinander reden.
Worauf wir uns dann fokussieren in der Genanalyse, das ist das Repertoire an Antennenmolekülen, was eine Zelle produzieren kann. Diese Antennenmoleküle werden dann auf der Oberfläche der Zelle präsentiert und können dann dort passende Signale empfangen, die sie von anderen Zellen geschickt bekommen. Vor allem halt auch diese Kommunikation, die erfolgt, kann über ganz, ganz viele unterschiedliche Gene erfolgen. Und dann ist es halt entscheidend, welche Gene nutzt da gerade eine Zelle, also welche Antennen hat die Zelle, um überhaupt bestimmte Informationen aus der Umgebung zu bekommen. Und dann ist es natürlich auch entscheidend, produzieren die Nachbarzellen gerade dieses passende Signal oder halt auch nicht. Und das schauen wir uns an. Und das ist in ganz unterschiedlichen Bereichen sehr, sehr relevant. Also in einem Gewebe, wo unterschiedliche Zelltypen interagieren, auch in gestörtem Gewebe, wie zum Beispiel einem Tumor. Da gibt es auch ganz viele unterschiedliche Zellen und Zelltypen, die miteinander interagieren und dann beeinflussen, was eine Zelle tun kann, hören kann, etc.
Die Forscherinnen und Forscher am BIMSBI arbeiten zusammen an einer Art molekularem Mikroskop. Dieses erlaubt es, in alle zellulären Ebenen hineinzuzoomen. Vom Gesamtorganismus über die Organe bis hin zum Signalfluss zwischen den Zellen und schließlich bis hinein in die Genaktivität. Perspektivisch hätte man mit diesem systembiologischen Ansatz ein ganz neuartiges Präventions- und Diagnoseinstrument in der Hand, das sich von der molekularen Ebene an um die Erhaltung der Gesundheit und nicht mehr nur um die Beseitigung von Symptomen kümmert.
Schön, Sie zu sehen.
Ja, das ist mein Name. Schön, dass Sie da sind auch.
Ja, ja, gerne. Ich weiß nicht genau, was auf mich zukommt.
Gleich im Büro nebenan sitzt Simon Haas. Der studierte Biowissenschaftler kam nach dem Studium in Heidelberg über das Massachusetts Institute of Technology in Cambridge und die Harvard Medical School ans BIMSBI. In seiner Arbeitsgruppe forschen Ärzte, Technologieexperten, Informatiker und Biologen an den systembiologischen Mechanismen von Blutkrebs.
Wir benutzen dafür neueste Methoden, die Sie wahrscheinlich auch heute schon vielleicht kennengelernt haben, diese Einzelzellmethoden. Und damit bekommen wir ein sehr gutes Verständnis für diese Erkrankung, versuchen aber auch gleichzeitig die Erkenntnisse, die wir erlangen, in die Klinik zu transferieren. Und dafür sind wir eben unsere Gruppen gepaart mit den Kliniken der Charité, um diese Forschungsergebnisse direkt zum Patienten zu bringen.
Vom Fenster des Büros von Simon Haas scheint das seit seiner Renovierung hellstrahlende Bettenhaus der Charité zum Greifen nah. Mit der Onkologie und Hämatologie arbeitet seine Forschergruppe eng zusammen. Speziell an der Frage, wie in den Blutstammzellen Leukämie entsteht. Blutstammzellen sitzen im Knochenmark des Menschen. Sie produzieren die verschiedenen Blutzellen. Pro Sekunde werden beispielsweise 2 Millionen rote Blutkörperchen gebildet. Die Stammzellen halten durch ihre Tätigkeit das Gleichgewicht der verschiedenen Blutbestandteile aufrecht. Sobald es in den Blutstammzellen durch Mutationen zu bestimmten Veränderungen in der DNA kommt, werden vermehrt Krebszellen produziert und das Gleichgewicht des Blutes läuft aus dem Ruder. Das Mittel der Wahl zur Therapie des Blutkrebses ist in der Regel die Chemotherapie.
Wenn man jetzt eben eine Chemotherapie macht, dann werden hauptsächlich die zyklenden Zellen, die Zellen, die sich teilen, eben abgetötet und die wenigen stammzellartigen Krebszellen bleiben eben zurück und können dann den Rückfall sozusagen eben irgendwann dann induzieren. Und das ist ein Hauptproblem und auch die Haupttodesursache, zumindest bei akuten myeloischen Leukämien. Und deswegen versuchen wir zu verstehen, was machen diese leukämischen, also wir nennen die dann leukämische Stammzellen, was macht die aus, wie kann man die gegebenenfalls abtöten über molekulare Prozesse, die jetzt eben nicht wie diese Keule Chemotherapie ist, sondern die wirklich gezielt in diese Zellen gehen und die Prozesse dort sozusagen unterbinden.
Erkenntnisse dieser Art bereichern die klinische Praxis heute schon, indem sie ein Verständnis des Prozesses der Krebsentstehung liefern und neue diagnostische Ansätze eröffnen. Simon Haas und sein Team arbeiten mit den behandelnden Ärzten aus der Charité an mehreren konkreten Fällen zusammen. Gewebeproben und Auswertungen wechseln von Haus zu Haus. Und die Wissenschaftler kommen mit den Ärzten zu Fallbesprechungen zusammen.
Diese Einzelzellmethoden, das ist jetzt was, was zum Beispiel in der klinischen Diagnostik oder so keinen Einzug gefunden hat, einfach weil die relativ neu sind, sind ziemlich teuer und so weiter. Aber mittelfristig ist es klar, unser Plan, eben auch so neue Methoden wirklich in zum Beispiel diagnostisches Setting zu bringen, um halt Krebserkrankungen früh zu erkennen, um gegebenenfalls auch schon Vorstufen von Krebs zu erkennen, um sozusagen auch zu intervenieren, bevor es überhaupt zu einer Krebserkrankung kommt. Das heißt, momentan nutzen wir hauptsächlich zum Erkenntnisgewinn, aber mittelfristig klare Strategie, die auch sozusagen wirklich für die Diagnostik und auch für die Therapieempfehlung von einem speziellen Patienten mit dem Stichwort personalisierte Medizin anwenden zu können. Und dafür sind solche Methoden dann wirklich eigentlich perfekt geeignet. Wenn man jetzt von jedem Patienten, den man gerade, ich sag mal, behandelt, so ein Verständnis hat, dann kann man sehr gut verstehen, welche Art von Medikation wirklich die richtige wäre.
Im Labor zeigt Simon Haas ein weiteres Gerät, das die neuen Dimensionen der Systembiologie demonstriert. Er hält eine kleine Platte zwischen seinen Fingern, die kaum größer ist als eine handelsübliche Speicherkarte.
Und hier kann man jetzt Flüssigkeit reinlegen oder eben eine Patientenprobe. Und in dieser Patientenprobe befinden sich typischerweise 1 Million von Zellen. Die kommen jetzt hier rein. Und man sieht hier, da sind praktisch hunderte von tausende kleine Löcher. Und in jede dieser Löcher legt sich halt eine Zelle rein. Und dadurch können wir dann halt praktisch, dann können wir die Zelle lysieren, also eben die Zellmembran auflösen und dann eben die Genexpression da drinnen messen. Dann setzt man das hier in diesen Scanner. Und in diesem Scanner wird dann erstmal angezeigt, okay, ist in jedem Well eben, also in jedem Loch eine Zelle drin, manchmal sind vielleicht auch zwei drin oder so. Geht es denen gut? Leben die noch? Sind die okay? Dann wird jede Zelle oder jede RNA oder so, also jedes Molekül, was in der Zelle ist, wird mit einem Barcode versehen. Und dann werden die wieder alle zusammengemischt und dann sozusagen zusammen sequenziert. Und letztlich kann man durch den Barcode an jedem Molekül auslesen, aus welcher Zelle der ursprünglich kam. Die Technologien entwickeln sich rasant in dem Bereich.
Wieder zurück in der 3. Etage des Gebäudes. Auf dem Dachgarten ist Betrieb. Kaffee scheint das Hauptgetränk der Systembiologen zu sein. Anna Pombo hat als einzige Gruppenleiterin ihr Büro auf dieser Etage. Sie ist verantwortlich für das Arbeitsgebiet Genregulation und Struktur des Genoms. Zudem ist sie stellvertretende Direktorin des BIMSBI und Professorin für Genregulation und Epigenetik an der Humboldt-Universität Berlin. Ihr Forschungsziel ist anspruchsvoll.
Wir wollen verstehen, wie die Gene in den 200 verschiedenen Zelltypen des menschlichen Körpers im Normalzustand reguliert werden und wie die Regulation im Falle einer Krankheit gestört wird. Das ist Systembiologie, denn es geht hier um alle 3 Milliarden Buchstaben, aus denen die 20.000 Gene des Menschen bestehen. Wir wissen bereits, wie kompliziert das Vorhaben ist, denn wir wollen verstehen, wie alle Gene zusammenarbeiten, um auf allen zellulären Ebenen zu jedem Zeitpunkt das genau richtige Programm zur Verfügung zu stellen. Wir müssen also alle Teile des Gesamtsystems im Auge haben, um schließlich sehen zu können, wie es gut läuft und warum und wie Probleme entstehen. Zum Beispiel haben wir Projekte laufen, die untersuchen, was der Austausch eines einzigen Buchstabens im Genom bewirken kann und wie man das Geschehen wieder in normale Bahnen bringen kann.
Um die Komplexität dieser Forschungsaufgabe zu erfassen, muss man sich die Fakten des menschlichen Genoms noch einmal vor Augen führen. Wenn man die insgesamt 3,27 Milliarden Basenpaare in der DNA der menschlichen Zelle ausbuchstabiert, kommt ein gigantisches Datenmaterial zustande, das gedruckt etwa 3000 Bücher mit je 1000 Seiten füllen würde. In dieser beeindruckenden Bibliothek sucht Anna Pombo mit ihrem Team also nach einzelnen Buchstaben, die vertauscht sein könnten, und will Mittel und Wege finden, die korrekte Reihenfolge wiederherzustellen. Bei den computergestützten Methoden zur Datenanalyse sind für die nächsten Jahre einige Durchbrüche zu erwarten. Ein kompletter Perspektivwechsel in der Sicht auf die Funktion der Gene zeichnet sich bereits heute ab.
We often think that from the genome we make proteins.
Wir denken in der Regel, dass die Aufgabe der Gene darin besteht, Bauanleitungen für Proteine zu liefern. Wenn man aber genau hinsieht, dann wird deutlich, dass nur etwa 2% der Gene für die Eiweißproduktion verantwortlich sind. Die restlichen 98% hingegen haben nichts damit zu tun, sondern sie dienen ausschließlich der Regulation. Als ich zu forschen begann, wurden die 98% des Genoms noch als dunkle Materie, ja sogar einfach als nutzloser Müll bezeichnet. Aber je tiefer wir mit den modernen Methoden der Systembiologie, die wir an diesem Institut anwenden und entwickeln, in die Materie eindringen, desto klarer wird, wie viele Unterschiede allein durch die Regulation zwischen den unterschiedlichen Zellen in unserem Körper entstehen. Wir führen mehrere Studien dazu durch. Eine dreht sich zum Beispiel um Schlafstörungen. Und wir untersuchen, was dabei in der Genomstruktur passiert. Wir wollen verstehen, was genau da fehlreguliert wird und wie wir das dann reparieren und das System in einen gesünderen Zustand zurückführen können.
Fix it and push the system back to a more healthy state.
So wie die 90er Jahre des 20. Jahrhunderts allgemein als die Dekade des Gehirns galten, scheint das jetzige Jahrzehnt der Systembiologie zu gehören. Wie in einem Schmelztiegel kommen Innovationen aus den unterschiedlichsten Gebieten zusammen und bringen immer neue Methoden hervor, die das Verständnis der Vorgänge in lebenden Systemen rasant erweitern. Am Horizont scheint jetzt bereits die Idee des individuellen digitalen Zwillings für jedermann auf. Die Ingenieure im Silicon Valley sitzen bereits in den Startlöchern. Mit immer effizienteren Biosensoren können bald Daten auf allen Ebenen des Organismus erhoben und digital ausgewertet werden. So wie heute bereits Smartwatches die Schlafqualität messen und vor Herzinfarkten warnen, werden dann Informationen zum Gesamtsystem Körper verfügbar sein. Bereits bei der kleinsten Dysbalance in den biologischen Abläufen wird dann Alarm geschlagen und gegengesteuert. So könnte der Weg in Richtung Unsterblichkeit aussehen, der von Futuristen wie Ray Kurzweil, dem Leiter der technischen Entwicklung von Google, angepeilt wird. Dieses Paradies der Gesundheit mag für manche allerdings eine Horrorvorstellung der Überwachung sein, angefeuert von der Frage nach der Sicherheit der Gesundheitsdaten.
Das ist natürlich eine sehr wichtige Frage. Also einmal gibt es da schon in Europa sogar insgesamt sehr klare Gesetze. Die Daten eines Patienten gehören dem Patienten und Schluss, das ist so vorgeschrieben. Das sind mit die schärfsten Gesetze in dieser Art, wie es sie gibt. Und ich verstehe natürlich, dass medizinischer Datenmissbrauch irgendwie besonders gruselig sein kann. Aber man muss mit Gesetzen arbeiten, um davor zu schützen. Ich glaube nicht, dass es ein guter Grund wäre, zu sagen, man stoppt jetzt die Fortschritte in der Gesundheits- oder Krankheitsforschung, mit denen man Menschen besser behandeln kann. Deswegen brauchen wir da eine kluge Politik, die das begleitet, sodass man sich davor nicht fürchten braucht, sondern vielleicht mit ein bisschen Hoffnung in die Zukunft blicken kann.
Systembiologie, die Entschlüsselung des Lebendigen. Ein Feature von Matthias Eckholt. Es sprachen Johanna Maria Zehender und Rosario Bohner. Ton Thomas Monnerjahn, Regie Roman Neumann und die Redaktion hatten Lydia Heller und Jana Wuttke.